Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Diese Staffel ist nach Marvin benannt. Die erste Folge daraus heißt In the Hood. Marvin ist Ende 30, lebt in Stuttgart, ist substituiert. Das heißt, er bekommt täglich Ersatzstoffe, Substitute wie Methadon oder in seinem Fall Subutex. Aber darum geht es nur am Rande. Es geht in dieser und den kommenden drei Folgen um die Lebensumstände auf der Straße, wie man dorthin gelangt, wie man sich dort arrangiert. Marvin ist für diese Fragen ein Experte. Er kennt die Umstände aus seinen eigenen Erfahrungen. Und eine Triggerwarnung. Manche Geschichten in den kommenden vier Folgen dieser Staffel sind recht explizit. Es geht nun mal um das Leben auf und mit der Straße. Es geht um Gefängnisaufenthalte und um Gewalt. Entsprechend fallen manche Inhalte recht drastisch aus. Los geht es am Paude Club, wo Marvin nahezu täglich anzutreffen ist, als ehrenamtlicher Streetworker.
Die Paule, das ist ein Platz für suchtkranke Menschen und Obdachlose. Der Paule Club.
Wie sieht es hier aus? Beschreibst du mal.
Scheiße sieht's hier aus.
Schmutzig.
Schmutzig, dreckig. Hier steht eine Toilette, dann steht hier gartenartiges, wie nennt man es, so ein Beet mit Bänken dran und einer Skulptur. Dann ein Garten, wo man Hunde reintun kann und so. Und dann ein großer Platz und drüber eine große Brücke. Ja, wo Parkplätze drunter sind, Tiefgarage. Dann gibt es hier noch den Paule Club, das sind wir, eine weiße Bude.
Wie groß?
2 auf 2 Meter, sowas. Da wird Essen verteilt von drinnen nach draußen. Für die Suchtkranken, wir sind ja selber suchtkrank, sind selbst Betroffene und haben das Glück in die eigene Hand genommen. Ja. Gut beschrieben.
Das ist tatsächlich so, oder? Ein bisschen?
Ja, so ungefähr.
Den Paule Club hat Marvin gemeinsam mit ein paar Freunden 2020 zu Beginn der Pandemie gegründet. Als Reaktion auf ausbleibende Essensausgaben begannen sie sich selber, um die Versorgung von Substituierten und Junkies zu kümmern. Der Club unter der Paulinenbrücke befindet sich in der Nähe der Suchtambulanz, fast in der Mitte der Stadt. Überdacht von der 6-spurigen Paulinenstraße. Der Ort ist seit über 40 Jahren ein Treff der Junkie- und Drogenszene. Neben Essen geben sie auch Nadeln aus, organisieren Hilfeleistungen, sind Ansprechpartner, auch für die Nachbarschaft, und ergänzen die Arbeit der sozialen Hilfe der Streetworker von Caritas und ambulanter Hilfe. Als Paule Club kennen sie halt ihre Klienten, wissen, wie es ist, wenn man drauf ist, gehören selber zur Scene, so wie Marvin.
Ja, hallo, ich bin der Marvin. Ja, ich komme aus Stuttgart, bin 38 und habe einen Vermieter, mit dem bin ich voll cool. Bin Untermieter, ja, bin Bürgergeldempfänger, mache noch ein bisschen was ehrenamtlich nebenher und das war's.
Bist du substituiert?
Ja. Ja, ich bin substituiert. Substitution, erklären, was es ist oder was? Ja, eine Substitution ist halt für Suchtkranke, die früher mal Probleme mit Opiaten hatten oder so. Und die sind dann halt, also deswegen kriege ich jetzt einen Ersatzstoff von Heroin, weil ich Probleme damit früher hatte. Und ja, jetzt kriege ich halt einen Ersatzstoff und gut ist. Mir, ich werde entspannt. Ja, das ist ja was, was ich brauche, um halt den Alltag zu meistern. Ja? Also ein Tag geht, aber am zweiten Tag wird es halt schon ekelhaft. Ja? Da fühlst du dich richtig beschissen, da fühlst du dich wie wenn du Grippe hast, du kommst nicht aus dem Bett, alles ist scheiße, alles. Ja? Du bist die ganze Zeit unter Suchtdruck halt. Dein Körper braucht das, du brauchst es. Du brauchst es einfach schon, um alleine einen Tag zu starten oder so. Ja? So wie jeder andere vielleicht morgens seinen Kaffee, brauche ich morgens meinen Text, meinen Subutex. Mein Buprenorphin ist ja ein Opiat, ja? Ist nur der Ersatzstoff. Aber ich meine, wenn du so siehst, ob es süchtig macht, klar, natürlich. Ich tue es auch niemandem raten, ja? Aber wenn wir mal von Sucht ausgehen, da machst du ja alles süchtig heutzutage.
Im Pauli Club gehören auch noch Eva und Simon, die, wie Marvin auch, Klienten der Substitutionspraxis sind und so ihr Leben unter Kontrolle halten. Aber das funktioniert längst nicht für alle. Zum Beispiel ist der Beikonsum in der Szene gängige Praxis. Und Drogensucht ist letztendlich eine Krankheit. Und gerade hier in der Pauli gibt es alle möglichen Stadien und Symptome dieser Erkrankung. Armut, soziale Ausgrenzung, psychische Probleme, Gewalt, Obdachlosigkeit.
Die Pauli ist die Paulinenbrücke. Wie heißt die Straße? Ja, Tübinger Straße, Robert-Meyer-Platz, genau. Pauli ist, kann man eine Drogenszene nennen, die Suchtkranken-Szene, Obdachlosen-Szene, da trifft sich fast alles, was halt irgendwie mit Drogen zu tun hat. Das war's eigentlich. Die Pauli ist unter der Brücke, ein großer Platz, wo die Leute sich treffen, trinken, Spaß haben, ausrasten, dumm werden, ja. Essen kriegen.
Ein Umschlagplatz auch?
Ja, ja, Umschlagplatz für Drogen, also Drogenabhängige. Ich tue jetzt ehrenamtlich arbeiten dort unten. Und die Leute, die dort unten leben, die kriegen Essen, kriegen Spritzen, frisches Besteck also, werden in Spenden an und ausgegeben. So eine Art, was wir machen. Straßensozialarbeit ist es ja, was wir ungefähr machen. Und machen jetzt weiter nach 5 Jahren. Das war nie geplant, es war ja immer nur so geplant, bis Corona vorbei ist und dann mal schauen. Und dieses Mal schauen ist bis heute noch.
Wer sind wir?
Der Simon, ich und Eva. Wir kriegen halt, wir leben halt von Spenden. Wir müssen halt warten, dass Leute was vorbeibringen oder uns Essen geben, damit wir das verteilen können oder weitergeben können, wie auch immer. So, ohne diese Sachen wird es uns nicht geben.
Die Szene ist ziemlich gemischt. Wer hier wie drauf ist oder wo lebt, ob auf der Straße oder nicht, ist von außen schwer zu sehen.
Ja, also der mit der roten Tasche ist zum Beispiel auf Platte. Dann der, wo da unten sitzt auf dem Boden, der ist auf Platte. Und gerade sind noch andere, aber die sind gerade nicht da. Heute sind relativ wenige da. Vor allerdings sind ja viele um die Zeit jetzt auch bei der Eva oder sowas, weißt du, zum Essen, weil sie ja wissen, bei uns gibt es ja heute nichts. Deswegen sind sie dann bei der Eva, Hainun oder was auch immer, wo es halt was zu essen gibt. Ja, komm, dann laufen wir mal irgendwo hin.
Dann laufen wir noch rüber zum, wie heißt es am österreichischen Platz, diese Übernachtungs...
Hainun? Sleep-In.
Genau.
Ja,
was ist Sleep-In?
Sleep-In ist so für Obdachlose, ne? Die gerade einen Platz zum Schlafen brauchen. Leute, die zum Beispiel zu Hause rausgeflogen sind, auf der Straße oder aus dem Knast kommen und halt keinen Platz haben, die können dann zu Sleep-In hin. Also ich kenne es so, dass du dann halt über Sozialarbeiter und sowas das machst, weißt? Du kommst jetzt über Sozialarbeiter, dann kriegst du irgendwie jemanden vorgestellt von Caritas oder so und der tut es dann für dich dann so ein Zimmer klären und sowas. Ja, also, dass du dann halt so einen Ansprechpartner von Caritas hast. Und sag mal, der checkt dir dann ein Zimmer ab im Sleep-In. Dann kommst du sowieso erstmal in die Notübernachtung. Ich weiß nicht, wie es andere Häuser handhaben, aber ich kenne es zum Beispiel aus dem Falkhaus. Du hast dann 2 Wochen in der Notübernachtung und da wird dann abgecheckt, ob Jugendamt oder wer auch immer für dich zuständig ist. Ja. Die Kosten übernimmt, damit du da ein Zimmer kriegst. Wenn es geht, machen's, kommst ins Aufnahmehaus und wenn nicht, dann bist halt danach wieder draußen.
Wie sieht eine Notübernachtung aus?
Ja, du, wie sieht's da aus?
Ist das eine Matratze in einem Zimmer oder?
Nee, das ist, also ich kenn's nur, das ist ein Mehrmannzimmer. Das sind dann so teilweise 4 Leute bis 8 Leute in einem Zimmer. Wenn du Glück hast du da noch eine Dusche drin. Und Toilette. Wenn nicht, dann heißt es auf die Toilette im Haus, wo so schon 80 andere auf dem Klo waren oder so.
Wie ist da die Stimmung dann in so einem Zimmer?
Ja, kommt drauf an. Also viele Leute, die kennen sich ja schon untereinander. Ne? wo ich damals das erste Mal in eine Notübernachtung kam. Ich kannte da halt schon ein, zwei Leute, das war halt mein Glück. Wenn du Pech hast, kommst du da rein und du kennst keinen, aber die kennen sich alle untereinander oder so. Aber du schwätzt mit einem, hey, hast vielleicht eine Kippe oder so, und schon hast du ein bisschen im Gespräch und so brichst du schon das Eis, weißt. Am Anfang traut man sich ja nicht, klar, weil du sitzt mit, was weiß ich, mehreren Leuten in einem Zimmer und deine ganzen privaten Sachen sind da, ja, zumindest das, was du vielleicht bei dir hast.
Aber ist denn der Ton rau?
Kann rau sein, muss nicht. Also bei mir war es gechillt. Wir waren alle voll gut miteinander. Wir haben da voll gut geraucht und so miteinander und getrunken und was geil was.
Darf man das denn?
Nö. Ja, rauchen, klar, Zigarette, aber nicht kiffen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Sleep-In ist. Also im Sleep-In habe ich gehört, dass da Drogen toleriert sind. Habe ich gehört. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber es haben mir schon mehrere Leute gesagt, dass die da jetzt nichts sagen, wenn da jetzt ein Sozialarbeiter ins Zimmer kommt und da die Nase auf dem Tisch liegt, dass die da nichts mehr sagen. Weil sie ja wissen, was ich auch geil finde, weil sie ja wissen, dass die meisten Leute mit Sucht zu tun haben. Ja? Und warum denn nicht so lassen, weißt du? Lass es doch da machen. Am besten auch sogar, hey, sag mir, bevor du was machst, weil dann haben wir dich im Auge mäßig, ja, falls du eine Überdosis hast oder so. Oder den im Haus zum Beispiel einen Raum anbieten, wo sie kontrolliert ballern können. Ja, also Spritze setzen können.
Das ist ja schon eine verkehrstechnisch sehr gut gelegene Immobilie, oder?
Ja, schon.
Wo sind wir hier?
Wir sind jetzt hier in der Hauptstädter Straße. Hier ist einmal ein großer Kreisverkehr, Brücke, ja. Wir haben hier große Häuser wie Gerberbau, das Nestwerk alleine, das ist das Sleep-In. Dann haben wir da noch das graue Gebäude, das ist das Jobcenter. Und weiter unten auf der linken Seite ist noch dieses grüne Haus und da ist dann die Schwäbische Tafel. Und da gibt es dann zur U-Bahn-Haltestelle viele Ampeln, viele Autos. Bäume sind jetzt nicht so viele.
Fühlt man sich da aufgehoben?
Ich sag's mal so, ich bin 38 Jahre hier in Stuttgart. Für mich ist das normal, für mich ist das Heimat. Ja? Für mich ist das ja, Heimat. Ich kenn's nicht anders. Ich meine, natürlich war ich schon in anderen Ländern und so. Um genau zu sein, in 3 verschiedenen Ländern. Und das war's.
Wo kommt man her? Wo gehört man hin? Das ist ja dieses Dilemma mit dieser Frage nach der Heimat. Immer schwingt ja auch mit, wer man überhaupt ist, wo man sich verortet. Aber auch, wer man sein will, was man sucht, welche Idee von Identität man hat. Letztendlich, wo man zu Hause ist. Kann es Sleep-In sowas wie ein Zuhause sein oder ist es immer ein Provisorium?
Solange du da bist, ist es dein Zuhause. Du musst dich damit abfinden, weil du hast ja gar keine andere Möglichkeit. Klar, wenn du jetzt in der Notübernachtung bist, das ist wieder was anderes, ja. Da weißt du, okay, das ist nur so vorübergehend, aber ich habe das immer so gesehen wie mein Zuhause. Ja? Weil es ist mein eigener Raum, du hast dein eigenes Bett, kannst deine eigenen Möbel reintun. Manche Einrichtungen wollen das nicht, dass du andere Betten reintust, sondern die Schränke benutzt oder das Bett oder was auch immer da drin ist, behältst. Ja, gibt's, aber du kannst alles machen, so wie wenn du deine eigene Wohnung hast. Du kannst ein Einzelzimmer haben in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch Zimmer, wo du zu zweit drin bist, gibt's auch. Es gibt zum Beispiel hier die Mozartstraße, da war ich drin. Da sind es so Durchgangszimmer. Sprich, du hast einen Raum und dann hast du ein Zimmer vorne und ein Zimmer hinten und dazwischen eine Tür. Und wenn du verkackt hast, so wie es bei mir war, ich hatte das Zimmer vorne. Mein Mitbewohner musste durch mein Zimmer, um aus dem Zimmer rauszukommen. Ja? Wie beschissen. Also ich weiß, ich war da eh nicht oft zu der Zeit. Weil ich da noch Gangster war und auf der Straße und so. Ja.
und in der Hut unterwegs war.
In der Hut?
Ja, in der Hut. Aber wir fangen jetzt einfach mal im Falkhaus an. Ich bin dort hingekommen mit, nicht Jugendamt, sondern, ja, Sozialamt, genau. Die hat mit mir zu tun und die müssen dafür natürlich zahlen, dass du dort bist. So. Und wenn das bezahlt wird, dann kriegst du ein Zimmer im Aufnahmehaus. Und da ist es dann so, dass das Amt dann sagen kann, okay, wir machen, oh, wie hieß denn der Scheiß nochmal? Ey, das ist alles schon so lange her. Ja, das ist wie so ein Vertrag, wie beim Jobcenter. Ihr macht halt irgendwelche Sachen aus, was du zu tun hast in der Zeit. Weil das Amt möchte ja eigentlich, dass du so schnell wie möglich da rausgehst. Man macht mit dir aus, du suchst dir einen Job oder eine andere Wohnung. Und du das aber in der Zeit nicht schaffst, aber man sieht, okay, du hast versucht, gemacht, dann sagen die natürlich, klar, wir zahlen weiter. Ja, und dann bleibst du halt da so lange.
Und wenn du dich nicht an den Vertrag hältst?
Dann kannst du ganz schnell rausfliegen. Und das gilt auch bei Gewalt oder irgendwas, wenn du dich halt nicht an die Regeln hältst, von dem Haus selber oder so, ja, dann kannst du ganz schnell rausfliegen. Und dann bist du halt wieder auf der Straße. Und in meinem Fall war es ja, ich bin rausgeflogen, kurz vor Weihnachten, mit ja, noch 3, 4, 5 anderen. Ich bin jetzt immer rausgeflogen, weil es da oben eine sehr heftige psychologische Besprechung gab. Sag mal so.
Ja, aber können Sie es durchsetzen? Kann man nicht sagen, oh nee.
Nee, da ging nichts mehr. Da ging nichts mehr. Da wurden Türen weggetreten, da war richtig blutig, da ging nichts mehr mit Reden und so. Ja. Da ging der Beat, sag ich dir. Auf jeden Fall haben wir da halt gefeiert und wir waren da halt alle voll auf Speed und schlag mich tot. Ja. Und in der Notübernachtung gab es einen Typen, der hat Stress gemacht. Der ist immer hochgekommen und hat gesagt, ey, mach die Musik leise, bla bla bla. Aber egal, wie laut wir die hatten, ob wir sie echt nur leise hatten oder wirklich laut hatten, ja, der hat immer Stress gemacht. Und dann haben wir uns halt mal gedacht, so, komm, jetzt gehen wir da mal runter und tun mal ein bisschen erschrecken und so. Weil der halt auch schon immer wieder mal bei der Polizei angerufen hat davor und gemeint hat, ja, hier zu laute Musik und so, ja. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt komm, jetzt tun wir den mal verarschen und tun den mal ein bisschen erschrecken. Und dann sind wir da runter und dann haben wir das so an der Tür so rumgemacht und du Wichser, komm, wir warten dich alle und weiß was ich. Aber auch Spaß. Der Typ ruft, während wir den Spaß machen, ruft er die Bullen und die Bullen sind gekommen, ja, mit Hund und Schild und schlag mich tot, ja. Haben dann gemerkt, okay, da war nichts, dann waren die Bullen weg und dann sind wir da nochmal runter und dann haben wir da richtig Randale gemacht. Dann haben wir da die Türe aufgetreten, ja. Und wir wollten ihm eigentlich nur Angst machen. Nur Angst machen. Der Typ ist dann später halt dann ins Krankenhaus gerannt, in Panik. Und daraufhin sind dann die Bullen gekommen und haben dann nochmal richtig Action gemacht.
Aber das ist ja schon eine scheiß Aktion gewesen wahrscheinlich, oder?
Ja, schon.
Und du erzählst so, als wäre es lustig.
Ich bin halt so ein Mensch. Ich lache halt über so einen Scheiß. Ich bin halt so, ich... Keine Ahnung. Und Endeffekt war halt, ja, wir sind dann halt rausgeflogen. Das kam dann halt zur Anzeige, bla bla bla, bliblablub. Ja.
Geht auf der Straße der Anstand verloren oder dieses, sich irgendwie normal zu verhalten, verliert man das?
Ich hab Werte, wo ich, und die habe ich schon immer, Loyalität, Respekt, Vertrauen. Das sind aber so Standardsachen. Ja. Beklau mich nicht. Betrügt mich nicht mit meiner Alten oder was auch immer, solche Sachen halt. Ja? Und natürlich, wenn ich zum Beispiel Scheiße baue und ich weiß, was für Scheiße ich baue, dass ich dann mein Maul halt, wenn es soweit ist. Wenn es dazu kommen sollte. Ja? So. Weil, und das ist immer das, was ich an Leuten hasse, ja? Die Leute machen, sag mal, die verkaufen Drogen. Ja? Verkaufen Drogen, werden erwischt und dann singen sie. Dicker, willst du mich verarschen? Du hast doch gewusst, auf was du dich einlässt. Und jetzt jammerst du hier und sagst, oh, ich habe doch ein Kind, ich habe eine Frau zu Hause. Hä? halt dein Maul, Alter. Du hast genau gewusst, auf was du dich einlässt, Alter. Also halt dein Maul, setz deinen Scheiß ab oder was auch immer und gut ist. Ja. Und nicht erst so machen und dann, wenn es drauf ankommt, dann so. Also, sowas kann ich gar nicht ab. Jetzt, Oma, komm. Alles in Ordnung. Wir sind den Weg schon hunderte Male gelaufen, Kira. Ja, nur für die Leute, die es nicht wissen, warum ich so blöd zu meinem Hund rede. Mein Hund ist dement im Anfangsstadium. Und ja, deswegen nicht wundern.
Was ist das eigentlich immer mit diesem Respekt?
Auf der Straße leben ist gefährlich, oder?
Wo du auf uns zugekommen bist, ja, oder wir auf dich, ich weiß es nicht mehr. Sofort war Respekt da. Weißt du, was ich meine? Man hat miteinander geredet, normal, dies, das, nicht dieses Alter und Walla und hier und da. Ja? Man hat normal kommuniziert, wie jeder normale Mensch das macht. Wenn du der Person gegenüber Respekt zeigst, dann hast du auch keine Probleme. Deswegen verstehe ich auch nicht, wenn andere Leute sagen, wenn du in dieses Land gehst, dann wirst du ausgeraubt. Natürlich kann dir sowas passieren, aber dann hast du entweder Pech oder hast halt Scheiße gebaut. Aber wenn du jemanden normal entgegenkommst und nicht mit fetten Klunkern in irgendwo eine Hut läufst, ja, wo die Leute sowieso arm sind und sowas, dann passiert dir auch sowas nicht.
Aber wenn du auf der Straße lebst?
Ja, passiert. So Sachen habe ich auch gemacht. Ich habe auch Leute abgezogen, weißt du, beklaut. Aber das ist halt dann das ist eine Notsituation. Ich bin demjenigen auch nicht böse, ja. Also wenn es jemand ist, der es wirklich gebraucht hat, weißt, das weiß ich halt nicht im Nachhinein, ja, außer du erwischst die Person. Aber wenn es die gebraucht hat, weil er auf der Straße war oder weil er Suchtdruck hatte oder was auch immer, hey, dann bin ich der Person nicht mal sauer, weil ich selber so war. Ja. Ich weiß, wie es ist, wenn du Suchtdruck hast und du brauchst Geld. Ja. Dann machst du jeden Scheiß. Dann je nachdem, wie schlimm es ist, würdest du dich sogar verkaufen. Ja, Gott sei Dank war ich nie so extrem. Ja komm, Oma. Ja komm. Ja was? Ist schon Ball. So. Komm. Ja, Feine.
Ja, wie würdest du dich verhalten, wenn du jetzt wieder auf die Straße gesetzt würdest?
Gute Frage. Weil in dem Fall, weißt du, denke ich immer jetzt erstmal an meinen Hund. So. Da würde ich jetzt natürlich erstmal gucken, dass ich irgendwo unterkomme.
Notunterkunft mit Hund?
Schwer. Machbar ist aber schwer. Grundsätzlich nein eigentlich. Es gibt Häuser, die das machen. Da sind dann aber meistens immer nur 3-4 Hunde erlaubt. In dem ganzen Haus oder wie auch immer. Ja, ich war ja mit der Kira am Schluss auch in einem Haus drin, wo ich die Kira gekriegt habe. Bevor ich die Kira gekriegt habe, habe ich ja auch von bei Caritas gewohnt und da waren ja Hunde auch nicht erlaubt. Und ich habe mir die halt zugelegt und deswegen haben die mich dann halt rausgeschmissen. Und die haben halt gesagt, entweder ich oder der Hund. Und da war der Hund halt schon bei mir schon so über einen Monat oder so, länger. Die hat sich schon an mich gewöhnt, ich mich an sich. Und habe ich gesagt, nee. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann muss er auf die Straße. Mein alter, dementer Hund.
Was bedeutet der Hund für dich?
Alles. Jetzt ist sie ja fast 13 Jahre. Ich habe sie bekommen, wo sie 8 Monate war. Ich bin der fünfte Besitzer. Muss mal überlegen, Alter. Der fünfte Besitzer vor mir hatte sie 4 andere. Normalerweise ist es ja Züchter und dann zu einer Person und vielleicht danach noch eine andere Person. Aber alle anderen Personen waren irgendwie mit ihr überfordert oder so. Einer von denen, habe ich erfahren, der war irgendwie rechts. Der hat sie versucht scharf zu machen, was gar keinen Sinn hat, wenn du den Hund nicht mal irgendwie Grundkenntnisse beigebracht hast. Ja? Also sowas wie Sitz, Platz, Aus etc. Außerdem musst du das nicht machen, weil ein Hund, der dich liebt und so, der verteidigt dich auch so. Also deswegen verstehe ich nicht, warum man immer seinen Hund abrichten muss. Ich würde doch meinen Hund nur abrichten wollen, wenn ich irgendwas zu beschützen habe oder sowas oder so für Polizei und sowas, weißt du? Aber sonst für mich alleine, du tust halt dem Hund ganz normal sein Zeug beibringen. so Standarddinger halt. Ja? Tust ihm vielleicht noch ein paar Kunststücke beibringen. Tust ja ein Kind auch nicht abrichten, Alter. Obwohl, wenn du das Kind mit 3 Jahren in Kickboxen oder so reintust, das ist auch was wie abgerichtet, Alter. Ich habe einmal Platte mit ihr gemacht, aber so war ich mit ihr nicht auf der Straße. Wir haben halt mal eine Nacht mit einem Kollegen, der auf der Straße war, mit ihm halt dann gepennt. Bei ihm auf der Platte. Aber das war's. Und dann halt einmal war ich campen und da war sie dabei. Aber sonst war sie nie dabei, ne? Kira wäre ein guter Platte-Wachhund, Alter. Bisschen übertrieben vielleicht, weil sie immer bei jedem Scheiß anschlägt. Ja, ja, schon. Aber wegen einer Scheißratte oder so. Ich wollte ja früher, wo ich ganz am Anfang, wo ich sie bekommen habe, hatte ich ja noch Graffiti gemacht. Und der Plan war eigentlich, dass ich sie so abrichte, dass sie dann später im Busch liegen kann. Und ich dann zum Beispiel am Zug bin oder so oder an der Wand oder wie auch immer und sie dann halt anschlägt, wenn was ist. Und gegebenenfalls dann auch denjenigen stellt oder so zu dem. Aber die schlägt ja bei jedem also jetzt mittlerweile nicht mehr, weil sie fast nichts mehr hört. Aber wo sie noch alles gehört hat, die hat bei jedem Furz angeschlagen. So, Dicke, komm.
In der nächsten Folge geht es um Marvins Kindheit und Jugend, die Eltern, die Diversen, die Schule, das Heim, das Ding im Kopf und auch die Straße. Im Archiv der Straße, nächste Woche. Herzlichen Dank für die Unterstützung an das Kulturamt der Stadt Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart und vor allem für die Kooperation der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Das Archiv der Straße, realisiert von Uwe Kassai, 2026.